Hallo und herzlich willkommen zu Brainstorm, der Podcast.
Schön, dass Sarah in die Leitung. Ja, ich hatte nicht. Oh, man klickt
dann. Mach lieber du wieder die Einleitung.
Die mit dir nicht, du genau gleich. Also. Herzlich willkommen zum Brainstorm, der Podcast. Komm, wir machen jetzt gerade in der Radiostimme weiter. Wir sind heute wieder mal im Hotelzimmer und in der Stube. Guten Morgen miteinander.
Oder guten Nachmittag. Bei mir ist eigentlich schon die vierte Zeit vorbei.
Stimmt, 7 Stunden Zeitverschiebung.
Ja, 7 Stunden, weil wir haben die Zeitumstellung nicht mitgemacht.
Ja, also ist bei uns jetzt 9:45 und bei dir 5:15.
Ja.
Nicht schlecht. Gut. Ich habe letztes Mal gedacht, eigentlich ist es voll doof, weil wir, also mit der Zeitverschiebung, gut, ich muss ehrlich sagen, ich finde es relativ streng am Morgen aufnehmen. Ich würde lieber am Abend, aber es ist ein bisschen schwierig. Für mich, also so rein für mich. Und habe aber auch letztes Mal gedacht, eigentlich ist es ja voll doof, weil wir sind völlig in einer verschiedenen Tagesverfassung.
Voll, ja.
So, du bist schon so voll, ich habe heute dieses und jenes Zäb und jetzt fange ich an zu chillen und dann gehen wir noch essen. Und ich bin so voll, ich muss heute noch dieses und jenes und Zäb. Mhm. Das ist so,
Ja, das ist schon lustig.
Aber wir kriegen es hin. Und ihr stellt fest, wir haben heute ein bisschen bessere Laune wie letztes Mal. Also ich auf jeden Fall.
Wir können jetzt die 51. Folge zelebrieren. 51. Folge. Wuhu!
Party hard. Ich lade noch Konfetti oder so. Plupp. Ja, noch welche. Pass auf, ich hole es führen. Ich wäre gerade in der Stimmung dazu.
Dann müssen wir noch Bildschirmaufnahmen machen, da, dass ich
sage. Oh no! Wir haben bis jetzt nie uns gezeigt. Obwohl uns 80%, ja, nein, 50%, 60% von unseren Hörenden kennen, haben wir uns noch nie gezeigt. Aber
bei dir würde es sich heute lohnen, weil du bist ja frisch beim Coiffeur gewesen.
Ich war vor einer Woche beim Coiffeur gewesen. So ganz frisch ist es nicht. Aber ja, ich habe heute Haar wieder fresh aus. Viel kürzer, hey, ja.
Aber wenn wir gerade beim Coiffeur sind, ich habe eine Frage. Und zwar, du hast mir mal so ein Reel geschickt und ich habe manchmal auch das Bedürfnis nach einer Glatze. Würdest du das wirklich mal machen, so ernsthaft?
Also ich bin schon mehr als einmal echt mit dem Rasierer in der Hand dort gestanden und habe gefunden, boah, es wäre so viel Ärger weniger. Und ich habe schon sehr kurze Haare gehabt. Also ich habe ja schon so die längsten, wo ich am kürzesten hatte, sind die Haare zwischen abrasiert im Nacken und oben vielleicht so 6-7 cm. Also so, ich habe recht kurze Haare schon gehabt, von dem her. Ich stelle es mir schon noch befreiend vor.
Ja, weil es würde halt schon sehr viel... Ja, ich stelle es mir auch befreiend vor. Vor allem jetzt, gerade so unterwegs in so warmen Ländern und so, ich meine Haare sowieso immer in einem Dutt. Und dann irgendwie im Verlauf des Tages verschwitze ich einfach sowieso alles und dann kleben alle Babyhaare irgendwo und dann ist irgendwie die Sonnenbrille die ganze Zeit das Haar hangen und die stören eigentlich nur. Weißt du, ich war ja noch beim Coiffeur, bevor wir gegangen sind. Ich habe noch frisch gefärbt und geschnitten für irgendwie 300 Franken. Hätte ich mir sowas von können sparen, weil sie ja eh nur immer in einem Dutt. Ich weiß auch nicht, was ich mir überlegt habe. Ja. Da habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, einfach abrasieren wäre echt angenehm. Aber was ich wirklich finde, was etwas wäre, was mühsam wäre in diesem Punkt, ist es wieder wachsen lassen. So die bis die Länge hast, wo es wieder nach etwas aussieht.
Also ich habe es jetzt recht kurz geschnitten. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast vorher.
Ja, aber weißt du, aber gesamthaft?
Ich habe es ja da im Nacken.
Ja, ja, schon, aber das gehört ja zu der Frisur. Ja, aber das gehört ja zu der Frisur. Wenn jetzt die ganze Haare quasi... Dann hättest du ja alle immer auf der gleichen Länge und bis dann wieder an einem Punkt bist, wo du irgendwie etwas machen kannst, was schlau aussieht.
Geht zwar auch erstaunlich schnell, weil sie wachsen ja etwa so 1,5 cm pro Monat. Und du könntest, also du müsstest halt die ersten paar Monate monatlich oder so zum Coiffeur, aber du kannst relativ schnell so in die Seite kurz, Mitte länger, so die klassischen Männerfrisuren in Anführungszeichen, bist schnell mal und... Ja, also sehr, ja, wenn du wirklich sagst, willst du es wachsen lassen, das erste Jahr ist natürlich ein bisschen eine Herausforderung, ja. Aber,
geht. Aber ich glaube, eine Glatze steht, würde eigentlich fast jedem stehen. Und ich glaube, vor der Glatze hätte jetzt so ästhetisch auch nicht so die meisten Bedenken. Aber ich glaube, ein Kurzhaarschnitt würde mir einfach nicht stehen. Und das müsste ja dann irgendwie tragen, ein Jahr lang. Gezwungenermaßen.
Das wäre jetzt ganz... Ich versuche mir dich gerade vorzustellen, weil ich glaube, auch kurze Haare stehen jedem, wenn es halt der richtige Schnitt fürs Gesicht ist. Und ich kenne die halt nur mit langen Haaren, aber ich versuche jetzt gerade, du hast recht ein schmales, langes, ovales Gesicht. Wäre da der richtige Schnitt?
Ja, ich habe grosse Ohren.
Ja, da... Wenn sie zusammengebunden hast, sieht man die auch.
Ja, das stimmt.
Das ist ja für mich der Grund, wieso dass ich sie schon länger jetzt immer so um die Schulterlänge herum habe, weil so trage ich es wenigstens einmal offen. Weil lange mhm. ich bin es ja sowieso 80% von der Zeit zusammen. Und entweder habe ich sie so lange, dass ich sie einfach immer zusammengebunden habe, oder ich habe sie halt so kurz, dass ich sie offen trage. Und jetzt habe ich sie halt wieder mal so kurz, dass ich sie grundsätzlich offen trage und höchstens mal da vorne die Hälfte wegnehme oder so. Aber so halb lang und die bin ich hinterher, die nervt mich. Mhm. Und, ja.
Ja, ich kann es auch nicht.
Ja, und gell, jetzt habe ich anderthalb Jahre den Undercut gehabt, so hinten dran ausgeschnitten, und jetzt habe ich den mal wieder weg gehabt, und jetzt habe ich halt den ein bisschen auswachsen lassen, Haar auf die Höhe geholt, und jetzt im Moment passt es mir. Aber ja, aber ist auch da wieder, gell, länger wachsen lassen, ja, sieht dann halt auch schnell schräg seltsam aus. Wenn du einen Schnitt hast, wo wirklich eine Frisur ist, eine kurze, die musst du halt mhm. entsprechend dann schauen.
Ja, dann du, musst du ja. einfach wieder lang zusammenbinden, bis du irgendwie wieder kannst lau schneiden. Ah ja.
Ich glaube, meine ist asymmetrisch, gell?
Ich glaube, ich mache mir keine Glatze.
Gell, meine ist ja, der ist da und da.
Wieso?
Weil es geil aussieht. Schau, mhm. warte.
Ah ja.
Hast du gerne gesehen, gell?
Lustig.
Aber der ist da asymmetrisch.
Oh, das könnte ich gar nicht. Sieht gut aus, aber ich finde es nicht.
Ja, ich habe auch echt gehadert, aber gell, mehr schneiden, also auf die gleiche Höhe holen kann ich nicht mehr noch. Und ich habe einfach irgendwie Bock gehabt, um ein bisschen, hä? Und jetzt ist, hä? Und meine Coiffeuse ist, oh, ich muss Werbung machen, meine Coiffeuse, falls jemand zu Gossau oder in der Umgebung eine Coiffeuse sucht, meine Coiffeuse ist zurück aus 10 Jahren. Mami müssen kümmern sein. unfreiwillig, sie hätte lieber früher wieder anfangen schaffen. Und jetzt hat sie aber endlich wieder Montag, Dienstag, wo sie im Studio arbeitet, und ich bin so happy, ist sie wieder da. Weil sie ist eben so eine, darum würde ich auch mitnehmen zu anderen. Sie ist so eine, mit ihr kannst du anfangen diskutieren, verhandeln, sie nimmt sich auch die Zeit, weißt du. Also ich bin zum Schneiden 2,5 Stunden dort gsi. Nicht, weil sie so lange geschnitten hat. Genau, sondern wenn man zuerst eine halbe Stunde lang, ah, oh, was wollen wir, und wie passt es uns, und wie cool, und passt es, und ist gut, oder ist es nicht gut, oder ja, wie passt es zu dir, wo bist du gerade in deinem Leben, wo willst du hin, was willst du zeigen, so ein bisschen, ja. Und sie hat, ich bei ihr bin ich da als Model gsi für die Meisterprüfung.
Ah, oh, krass.
Darum kenne ich sie. Und sie hat mir da kurz angemacht.
Ah.
Da bin ich mit ihr seit 15 Jahren oder so bin ich mit ihr im Kontakt, und ich hatte es mega gefreut, hat sie wieder die fixen Arbeitstage. Ja.
Ah, interessant.
Nehmt mich wunder, wie sie dich beraten. Aber das ist ein anderes Thema, da müsste man dann, wenn du irgendwann in 4 Monaten oder so wieder mal in der Gegend rum bist, könnte man das mal besprechen.
So. Ja, so lange geht es ja nicht mehr.
Jetzt haben wir aber anders zu besprechen, weil heute haben wir Zeit zum Besprechen oder so. Ich habe sogar auch wieder mal etwas aufgeschrieben. Tragisches, Lustiges, Fragliches. Was hast du aufgeschrieben? Wir müssen jetzt da diskutieren, wo du jetzt seit 3 Folgen oder so mitschleppst und sagst, ich will jetzt mal darüber reden.
Genau, also das mit den Haaren habe ich jetzt schon mal eine schöne Schweineüberleitung gemacht und wir haben jetzt schon darüber geredet mit der Glatze. Mhm. Und so das Thema, wo ich jetzt wirklich mal darüber reden will, das beschäftigt mich jetzt wirklich schon sehr lang. Und das sind... Das ist die Plastikröhrli-Thematik.
Mhm.
Mhm. Weil ich bin ja jetzt da in den südostasiatischen Ländern, wo ja alle am Meer sind und wo ja irgendwo auch irgendwie, wenn ich am Strand ins Meer gehe, mir da ja auch immer irgendwie wieder mal Plastik an die Füße geschwemmt wird. Mhm. Und, oder so, man sieht, dass es ein grundsätzliches Problem ist mit dem Meer und dem Plastik. Genau. Und jetzt ist es so, dass wir in der Schweiz, oder ich meine, ich weiß, es ist ein EU-Ding, aber ich würde jetzt mal kurz auf die Schweiz gehen, in der Schweiz die Röhrli, die Plastikröhrli ja nicht mehr verwenden. Mhm. So. Dann frage ich mich sowieso schon mal, was ist denn das Problem grundsätzlich am Röhrli? Wo ist jetzt das Röhrli das gewesen, wo man gesagt hat, that's it, wir nehmen jetzt das Röhrli als Problemkind? Und dann ist es ja auch so, dass wir in der Schweiz das Röhrli ja in aller Regel mal in die Kehricht werfen und der wird dann verbrennt. Ich meine, mir ist auch bewusst, so, wenn man es recyceln könnte, wäre es natürlich besser, weil Plastik ist irgendwie auch, wäre nice, wenn man das nicht so würde. Aber wir sind in der Schweiz, wir recyceln 1000 Millionen Plastiksachen. Mhm. Ich weiß nicht, wieso dass das Röhrli so der ausschlaggebende Punkt ist. Mhm. Und da kommst du einfach alles in Plastik rüber. Mhm. Das ist das Röhrli, also das kleinste Problem. Und aber auch da, das ist auch da hier übergeschwappt, dass es jetzt irgendwie einfach, ich meine, es ist ja okay, irgendwo muss man anfangen, fangen mal beim Röhrli an, dass es jetzt da irgendwie mehr so nachhaltige Röhrli gibt. Und, aber sonst ist Plastik in Plastik in Plastik in Plastik. Es ist alles immer Plastik. Und auch im Starbucks da. Sie fragen, willst du ein Röhrchen? Und wenn keins willst, dann kommst du halt keins über. Aber wenn, also sie liegen halt nicht mehr offen aus, dass nicht so viele Röhrchen verschwendet werden. Aber in diesen Starbucks da, selbst wenn du deine konsumierst, die haben gar keine Keramik. Du kommst immer alles im Plastikbecher über mit dem Plastikdeckel. Mhm. Wieso ist denn jetzt das Röhrchen das Problem? Mich stört das. Mhm. Ich bin nicht so emotional verbunden mit dem Röhrli. Von mir aus müssen wir auch gar nicht mehr mit Röhrli trinken. Mich stört nicht, dass mir das Röhrli weggenommen wird, die grosse Anführungszeichen. Sondern, dass man das so zum Diskussionspunkt macht, wenn es um irgendwie Plastik und ökologisch und nachhaltig geht. Aber das Röhrli ist das kleinste Problem. Mhm. Also so ein kleines. Mhm. Dann schauen wir doch lieber auf Becher oder auf Zäckli oder auf...
Aber Röhrli, oder auf die Industrie. Wieso? Es ist ganz... Ganz, ganz, ganz ein offensichtlicher Fall von hey, komm, wir fokussieren uns auf irgendetwas kleines Lästiges, regen uns darüber auf und dann die ganz grossen Probleme einfach ignorieren. Weil es ist wirklich so, hey, der Konsument muss jetzt aufs Röhrli verzichten, um seinen Beitrag zu leisten für die Umwelt, bla bla. Aber die, die 98% von der Umweltverschmutzung machen, das ist halt so blöd gelaufen. Es ist wirklich, es ist nicht das Röhrli. Es ist einfach nur, komm, damit wir einen Aufhänger haben. Ich weiß nicht, wer da entschieden hat. Es ist eine scheissige Idee und es ist nicht das Röhrli. Es ist definitiv nicht das Röhrli, was das Problem ist. Es ist, also das, was du gesagt hast mit dem Abfall in der Schweiz, ja, die Abfallentsorgung ist in der Schweiz nicht das, was das Problem ist, aber die Produktion. Also auch beim Röhrli, es ist nicht das Entsorgen, sondern es ist das Produzieren. Wo
gut, aber ich muss sagen, in der Schweiz komme ich weniger Röhrli über wie da. Selbst wenn ich ein Dosengetränk da überkomme, dann wird mir ein Röhrli dazwischen noch geshoppt. So, also ja. Das ist ja... Ich meine, klar, Produktion ja auch, aber...
Es geht wirklich... Es, dass die Schweiz da nicht das Kernproblem ist, in dieser Hinsicht, Eben, wir haben sonst massiven zu hohen Konsum. Da ist, dort ist die Schweiz einfach...
Ja,
wir brauchen, glaube ich, etwa 2,5 Erden im Jahr oder so. Und global sind es, glaube ich, etwa 1/4 oder so. Oder umgekehrt 2,5 und die Schweiz ist bei 4. Also auf jeden Fall viel zu viel über die Ressourcen aus. Aber das Röhrli ist, das ist wirklich einfach nur ein Symbol. Damit man, genauso wie man sagt, hey, man muss den Konsumenten, man muss Benzin teurer machen, damit man eher die ÖV nimmt als Konsument. Dann macht man die ÖV aber auch teurer, weil man es ja teuer machen, damit man es sich leisten kann oder was auch umgekehrt. Aber, und das ist wie so, hey, wir machen das Benzin teuer, damit man weniger Auto fährt, aber was bei Fabriken und Frachtschiff global gesehen und eben da ist dann wieder auch der Konsument natürlich auch ein Faktor, aber die Produktion ist der grösste Faktor. Ja. Die Produktion und das Liefern und dass wir ein Produkt, bis wir es bei uns im Regal haben, Asien etwas anbaut, dann auf Südamerika fährt zum Verarbeiten, dann auf Südafrika fährt zum Einpacken, dann auf Nordamerika fährt zum den Stempel draufhauen und dann in die Schweiz fährt zum Ausliefern, das ist problematisch.
Ja, und vor allem ja auch, dass irgendwie auch einfach zu viel von allem hergestellt wird. Ich meine jetzt gerade so bei zum Beispiel Podcast-Merch oder so. So oder die nicht genau wissen, was es, wie viele Bestellungen da reinkommen und so. Ich meine, die machen das ja alles so Vorbestellung. So, also alle können bestellen und dann machen sie zu und dann wird das produziert, wo die Leute halt bestellt haben. So, und mir ist bewusst, dass es der H&M nicht kommt. Das ist mir schon klar. Aber mich würde es wirklich auch mal wundern, ob der H&M Sachen hat, die irgendwann mal ausverkauft sind, bevor sie irgendwie aus dem Sortiment genommen werden, oder ob die einfach permanent ein riesen Lager haben und wenn sie es nicht mehr am Sortiment haben, dann ist es halt einfach noch, keine Ahnung, 5 Jahre im Sale oder so. Also, weißt du, was ich meine? So, das ist halt auch so eine Überproduktion.
Fast Fashion.
Ich meine, ich finde ja, das Konsumieren kann ja schon, nicht nur Kleider, auch allgemein. Ich meine, ich finde, man kann ja schon konsumieren, aber wir haben halt auch den Anspruch, dass immer alles verfügbar ist.
Ja, und gerade Fast Fashion ist ein Riesenthema.
Ein ablegen.
Ja, unsere Anspruchshaltung natürlich. Wir sind völlig luxusverwöhnt, zumindest in unseren Gefilden da. Dass man eben immer alles sofort, und wenn die Lieferung nicht am nächsten Tag kommt, dann habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr, weil mich dann alles nervt drüber. Aber Fast Fashion, ich glaube, vom Chicory habe ich mal etwas vor ein paar Jahren gelesen, dass sie 2-wöchentlich das Komplettsortiment austauschen im Laden. Also alle 2 Wochen ist komplett Sortiment austauscht und alle Woche 2-mal kommt eine Lieferung mit neuen Produkten. Also sie sind wie fortlaufend, halt 2-mal in der Woche wechseln sie ein Viertel vom Sortiment aus.
Krass.
Und da ist etwas, wo ich dann schon denke, das ist so irre pervers. Und das ist ja ein Laden von Tausenden, von Millionen, ja, von diesen Fast-Fashion-Läden. Und ist ja nicht, dass ich mich daraus nehme, in dem Sinne als Konsumentin, natürlich habe ich in diesen Läden auch gekauft. Oder kaufe auch jetzt noch im H&M mal etwas, obwohl der macht mich echt hässig, was Geschlechtsstereotypen bei Kindern angeht. Aber das ist ein anderes Thema. Aber es ist das Wissen über das. Und dann gleichzeitig denke ich wieder, ja, ich bin die, die zweimal im Jahr sich zwei, drei Hosen und zwei, drei Pulli kauft oder zwei Hosen und vier Pulli. Es gibt halt wirklich Leute, die haben es sich zum Hobby gemacht, um in der Woche zweimal zu shoppen und kommen jedes Mal mit einer Tasche, ja, voll heim. Und ich denke, wie geht denn das?
Vor allem dein Kleiderschrank für dich ja auch gewesen.
Ja, und dann leihst du es zweimal an und dann hast du Schnauze voll davon. Und dann,
ja, dann schmeißt, ja, du es in den Schredder. Du leihst es zweimal an. Ja, und du lässt es zweimal an, vor allem, weil es qualitativ so ein Bullshit ist, kannst du es einfach nicht mehr anlegen, mhm, weil, genau,
verwäschst du es sowieso. Und das nervt mich auch. Das nervt mich auch, auch bei den Kleidern, die ich kaufe. Entweder, also, ich habe angefangen, teurere Sachen zu kaufen, mehr auf eben Produktion und Herkunftssachen. Da finde ich bei Zalando halt gäbig, ich tue den Filter dort recht eng stellen, so mit Nachhaltigkeit. Und wenn du alles anwählst, hast du dann Small nämlich nur noch so vielleicht 10% von der, mhm, Gesamtauswahl. Und da finde ich nur schon, hey, ich will eigentlich kein Teil sein von möglichst günstig, scheißegal wie. Ich will eigentlich kein Teil sein davon. Dann zahle ich lieber 80, 100, 120 Stutz für etwas, wo dann aber eben die Produktion gescheiter ist, obwohl dort auch Greenwashing stattfindet, natürlich, aber wo dann auch ein bisschen hebt, hoffentlich.
Mhm.
Ja. Und gleichzeitig habe ich auch einfach halt vier neue T-Shirts gebraucht und dann habe ich halt vier neue T-Shirts gekauft, weil ich wirklich, ja, figurtechnisch... Ja, eben, es ist immer so da.
Ja, ja, also aber nochmal kurz zum auf die Röhrli zurückkommen. Weil wir tun ja wirklich so, als könnten wir ohne Röhrli nicht überleben.
Mhm.
Und ich muss sagen, ich habe letzte, du hast mir, glaube ich, ein Reel geschickt und dort ist irgendwie gestanden, wegen der Karton, oder ist es wegen der Karton-Röhrli, dass die ja irgendeinen Klebstoff, den sie drin haben, mhm, dass der ja auch gesundheitsschädlich ist.
Genau. Oder dann ist es plastifiziert oder so. Ja, ja. Mhm.
Genau. Also das heisst, es gibt ja eigentlich am schlausten wäre es, wenn wir jetzt einfach alle sagen, wir hören das einfach auf aus Röhrli trinken, weil, mhm, Plastik umweltschädlich. Karton mit Klebstoff gesundheitsschädlich. Und dann haben wir noch jenste mehrfachverwendiges Röhrli wie, mhm, Alu, Glas und whatever. Aber unhygienisch, ja, wie nichts anderes.
Ja gut, das würde ich jetzt nicht so mal so sagen. Also unhygienischer als ein mehrfachverwendetes Besteck ist es ja nicht. Man muss es halt waschen.
Du magst dich erinnern an das Reel, das du mir geschickt hast von der Röhrli?
Ja, aber da war so ein Silikon-Ding, das nicht richtig gewaschen worden ist. Du musst das halt schon
einmal mit... Röhrli gsi. Ja, ja, das, ja, macht doch niemand. Mit so einem Bürstchen...
Einmal schnell mit dem Bürstchen durch, wie Seife.
Ja, ich weiss nicht. Aber letztens, das war so lustig, gewesen, sind wir im Restaurant gewesen, und mein Freund hat irgendwie ein Cola oder so gehabt. Und dann hat er mich gefragt, ob ich auch einen Schluck will. Und dann habe ich gesagt, nein, sicher nicht aus dem Röhrli. Ich finde das mega unhygienisch. Das war so ein Stahlröhrli. So, mhm. Weiss ich nicht, ich finde das einfach grusig. Wenn ich es mir nur schon vorstelle, wie das in der Waschmaschine ist. Mhm. Und nachher zumal hat er, dann hat er getrunken und zumal hat irgendwie kommt nicht viel raus.
Okay.
Und nachher ist es, hat er so ausgepustet. Dann hat es einfach nur, zum Glück ist es nur ein Orangenstückchen gewesen, von irgendwie einem Aperol von vorher, von jemandem.
Ja, aber...
Ja, dann hat er gesagt, schau, es ist wirklich nicht hygienisch. Es ist wirklich, mhm, grusig. Weil das ist einfach in der Waschmaschine, in der Schnellwaschmaschine, wo da der ganze Dreck rumwirbelt.
Ja, ja, 10 Minuten. Nein, ja, ja.
Ja.
Ja, nein, eben, gut, gell, so Zeug, ich habe das zuhause bei unserer Familie. Weißt du, ich finde es ja schon auch noch einen Unterschied.
Ja, voll. Zuhause habe ich es auch. Ich finde es auch einen Unterschied.
Ja, und sonst komme ich eh nicht zum Ausgang, wo irgendwo ein Röhrli gibt. Also, wenn ich das nächste Mal irgendwo im Ausgang bin, wo ich ein Röhrli zur Verfügung habe, dann kontrolliere ich, wie es weg ist.
Und sonst, ja, gibt es ja auch die... sonst gibt es ja auch die Röhrli, wo man so an die Handtaschen tun kann, die so einklappbar sind.
Mhm.
Wo quasi immer dein eigene Röhrli...
Die aufholbare.
Das eigene nachhaltige Röhrli kannst du dabei... Bitte, die Firma, die diese Röhrli hergestellt hat, die kompakte Röhrli, die haben doch die ganze Initiative gestartet mit «Wir verbieten Plastikröhrli».
Also ich denke manchmal auch, gewisse Sachen sind mit eben Greenwashing. Wir tun es jetzt unter Nachhaltigkeit verkaufen, aber eigentlich wollen wir einfach nur das nächste Produkt haben. Ja.
Aber hast du gewusst, dass, oder hast du mir das sogar geschickt, dass Bambus die ganzen Bambusprodukte eigentlich so wenig mit Bambus am Hut haben, wie man mit Bambus kann am Hut haben. Dass
ja,
das, also, das
also die Stoffsachen. Das war
schon mal Bambus gewesen, aber genau.
Ja, aber so Lindtür und also, so.
Ja. Ja, aber auch aus das Plastik-Alternativ-Zeug, auch das.
Ja, also...
Das ist der Stoff, was ist das etwas mit N? Irgendein Stoff, was dann da rausfiltert mit irgendwie 200 Milliarden Millionen Schritten zwischen, mit 100 Chemikalien. Mhm. Und schlussendlich ist es dann einfach nur noch...
Paste. Ich weiß
nicht was, aber halt, ja.
Ja,
halt nein, auch ja. Nicht mehr nachhaltig.
Ja, genau, auch so, so Lindtücher oder so aus Bambus, oder wenn es selbst steht, Lindtuch aus Leinen, aus Hanflinen. Selbst wäre noch, mhm. so relativ direkt, flachs direkt verarbeitet. Aber Bambus wird wirklich, glaube ich, chemisch in alle Bestandteile aufgelöst und nachher einfach wieder chemisch in einen Faden gepresst und so. Nein, ja, bin ich auch ein skeptisch. Eben, das ist wieder da, wenn ich sage, mit Zalando vorher, wo ich gesagt habe, mit dem Nachhaltigkeitsfilter, da Wissen muss man dann eben auch wieder haben, weil das dort einfach nur sagst, hey, ich will gerne nachhaltiger, das heisst, ich will es aus pflanzlich oder so. Das ist nicht unbedingt die Lösung. Hm.
Ja.
Drum, es ist ein schwieriges Thema. Und ich verstehe, dass es dich über die Röhrchen ärgert.
Also, das ärgert mich vor allem, dass ich in der Schweiz immer die Röhrli-Diskussion muss führen, oder beziehungsweise mich mit diesen Röhrli immer so muss auseinandergesetzt fühlen. Und da, wo das Problem ja irgendwie wirklich auch Folgen hat, dass da einfach absolut 0% darauf geschaut wird, dass man irgendwie weniger Plastik verwendet. Die verwenden da Plastik immer noch, als wäre es noch nie ein Problem gewesen. Da wird Plastik über Plastik über Plastik. Das ist unglaublich.
Aber da ist auch ein Bildungsthema.
Das ist einfach das, was mich nervt.
Ja,
ja, aber das ist ein Bildungsthema.
Es ist ein Bildungsthema, abgesehen davon, dass es aber auch in Europa, wo man die Bildung oder das Wissen mehr hätte, könnte haben, vielleicht einfacher könnte haben, ist es ja genauso viele Leute, die es einfach scheissen drauf. Also die gibt es ja sicher überall auf dieser Welt, dass sie einfach sagen, es ist mir gleich. Und auch ein Möglichkeiten-Thema, auch finanzielle Ressourcen, die du haben und so. Also ja, und es ist halt billig, es ist einfach immer noch billig und einfach zu, verfügbar, und solange es billig und einfach verfügbar ist, wird es genutzt. Tja.
Ja.
Ja. Ja,
das ist so, das ist der
Rant, den ich
kurz über die Röhrli-Thematik will abladen. Das ist das, was ich das in 3 Folgen erzählen wollte. Ja, genau. Ja. Hast du auch noch einen Aufreger?
Ich habe, ja, ich habe einen Aufreger. Nein, nicht Aufreger. Etwas, was mich wahnsinnig bewegt. Wie viel hast du mitgekriegt von der Giselle Pelicot?
Ja, so die normale Berichterstattung, würde ich sagen.
Mhm. Und ich finde da, also ja, ich habe nicht viel mehr, aber ich finde so, ich finde die Frau so unfassbar stark, dass ich es einfach mal haben gesagt habe. Und jetzt einfach so einen kurzen Umriss für die, wo es komplett dran vorbeigegangen ist. Bitte informiert euch darüber. Das ist eine, ich glaube, aktuell 70-jährige Frau, oder ja, um die dort herum. Die ist über 20 Jahre hinweg von ihrem Mann regelmäßig sediert worden, also quasi in eine kleine Narkose versetzt worden und vergewaltigt worden von Kollegen von ihm oder von Leuten, die er eingeladen hat. Er hat Leute eingeladen, man weiss von mindestens 80 Tätern, mindestens. Die sind auf, er hat eingeladen, sie dürfen seine Frau vergewaltigen. Er hat seine Frau sediert, Leute eingeladen, um sie zu vergewaltigen, das auf Video festgehalten. Zum Glück hat er es noch festgehalten, weil da ist es jetzt definitiv
ja, zum
mal
Glück nachweisbar. Grusige Leute das, genau.
Ja, aber furchtbar da ja auch noch, weil das ist ja auch nochmal ein Perversitätsfaktor draufgelegt.
Ja.
Und nebenzu hat er ja mit ihr ein normales Leben geführt. Sie hat ja das Gefühl gehabt, er ist ein guter Mann. Er hat sie zum Frauenarzt begleitet, weil sie Geschlechtskrankheiten bekommen hat. Und hat eins auf besorgten Ehemann gemacht. Und ich denke einfach nur so, sie geht relativ gross durch die Medien, weil sie zeigt sich mit ihrem Gesicht, sie redet darüber und sie will, dass die Leute die Geschichte erfahren. Und das zeigt so eine riesen Stärke. Und ich finde das extrem...
Ja, sie hat ja vor allem wirklich darum, gekämpft, fast schon, dass das öffentlich ausgetragen wird, das Ganze. Dass, dass man
darüber redet.
Quasi sagt, ja, ich hebe mein Gesicht quasi in die Kamera als Opfer, aber die Konsequenz daraus ist eben, dass die Arschlöcher ihr Gesicht auch in die Kamera heben.
Ja gut, müssen sie ja nicht, weil solange sie nicht verurteilt sind, müssen sie das nicht. Aber abgesehen davon ja, auch einfach fürs Bewusstsein.
Sie weiß ja, dass ihre Chancen gut sind.
Ja.
Ja.
Ja, und einfach, ich finde auch das Bewusstsein, weil es gibt ja immer noch so viel so von quasi, ja, Männer unter Generalverdacht und es ist im Fall nicht jeder Mann so und so. Natürlich ist nicht jeder Mann so, aber es sind viel zu viel. So.
Ja, ich finde es halt auch krass, dass so, keine Ahnung, sagen wir jetzt, das ist so vielleicht ein Bärli gewesen oder ein Mann, ihren Mann, ein Mann gewesen, wo halt so ein grösseres Umfeld hat. Aber ich meine, dann frage ich mich auch, wo ist das organisiert? Ist das im Darknet organisiert? Kennst du so viele Leute, die so pervers sind? Also ich meine,
da in meiner
Rechnung müsstest du ja irgendwie ganz Frankreich kennen, dass du irgendwie 100 Männer findest, die das würde in Anspruch nehmen.
Alle im Umkreis von einer Stadt. Gibt's
ja so viel, ja, dass es so viel...
Und ich frage mich auch, ich meine, er hat das Leute bewusst angeboten. Er hat Männer bewusst angeboten, du darfst meine Frau für das benutzen. Und es hat ja auch keiner, der das Angebot bekommen hat, das Gefühl gehabt, das ist doch furchtbar und ich muss das melden. Ist ja auch, weißt, es ist ja nicht nur die, die es gemacht haben. Die Leute haben das alle mitgemacht und vielleicht sogar die, die es nicht mitgemacht haben, haben es nicht gemolden. Und ich finde so, die ganze Summe, das ganze Päckchen, was da passiert ist, ich finde das so krass. Und ich meine, er ist ein guter Mann gewesen. Alle haben gefunden, er ist ein guter Mann. Sie haben gefunden, er ist ein guter Mann. Es ist wie so, weil immer so, ja, musst halt schauen, wer das da als Partner suchst. Nein, es liegt nicht, einfach nicht an dem. Es ist wirklich, und du kannst ja nicht, ja, ist ja klar gewesen, hätte, nein. Einfach nicht. Und das ist ja nur, ich meine, das ist jetzt ein Fall, der öffentlich gemacht worden wird und natürlich auch ein Ausmaß, das jetzt hoffentlich nicht ganz alltäglich ist. Aber so Fälle in kleinerer oder grösserer Ausprägung gibt es ja. Und eben, das sind jetzt mal 100 Leute in einem Fall, der jetzt aufgeflogen ist. Wie viel Mal fliegt es nicht auf? Oder eben, vielleicht auch nicht genau da, aber Missbrauch irgendwelcher Art, wie viel Mal sieht man den nicht? Weil, ah ja, eben, es ist ja ein guter Mann.
Ja, aber weißt du, was ich auch noch krass finde, und ich weiß, dass das jetzt falsch tönt und ich würde das auch gar nicht in einem Victim-Blaming-Dings rein sagen, aber nur so rein faktisch finde ich es krass, dass sie irgendwie das nicht gemerkt hat.
Ja. Also sie hat es ja gemerkt. Sie hat ja gynäkologische Probleme und alles gehabt. Aber sie ist halt sediert gewesen. Da kommt ja ganz ein Haufen Gaslighting auch noch dazu. Sie hat ja gemerkt, dass etwas nicht gut ist. Sie ist ja zum Frauenarzt. Aber eben, er ist ja immer ein wahnsinnig toller, lieber Mann gewesen. Und wie sollst denn du auf den Gedanken kommen, dass so etwas passiert? Weil ja, du hast gynäkologische Probleme, aber da kann ja 100 Ursachen haben. Also, und dass du sediert bist, du kriegst es ja nicht mit. Über je nach Medikation, die verwendet wird, hast du komplette Gedächtnislöschete. Und... Ja, und es ist halt auch eine Ausprägung, die du wirklich nicht erwartest. Ich meine, ich würde auch von meinem Mann auch nicht erwarten. Ja. Null. Ja. Und ich würde meine Gedächtnisse, also jetzt mal null Unterstellung an meinen Mann, aber würde auch mir passieren, ich würde meine Gedächtnislücken vorher auf Übermüdung, Stress, Erschöpfung, 100'000 Faktoren, gynäkologische Probleme, ja, Wechseljahr, PMS, vielleicht irgendein Tumor, irgendwas, du hast ja 1'000 Gründe, wieso... dass etwas passiert sein. Darum, es ist so sehr
ja, aber schwierig. Das zeigt einfach nochmal, wie krass, eben das mit dem Gaslighting, oder? Wie krass manipulativ. Aber der Mann, also es nimmt mich Wunder, ob sie ihn psychologisch, ob sie ein psychologisches Gutachten von ihm machen, und es nimmt mich Wunder, ob der irgendeine Persönlichkeitsstörung hat, weil muss er ja.
Ja, ja, also wenn es nur Narzissmus
ja für ein Zeichen oder so ist. Führen, ja. Ja.
Aber irgendetwas muss da, ja, gut, und gell, Macht ist ja, also man weiß ja, bei ganz, ganz, ganz vielen Missbrauchsgeschichten geht es ja vor allem um Macht, auf irgendeine Art. Das ist ja da, wo ich habe das letzte Mal mit jemandem diskutiert, wegen Pädophilie, wo sie so, wo das Ding war, ja, mega furchtbar quasi, alle, die auf Kinder stehen, sollten wir umbringen, so in dem Stil ist Statement gewesen. Und ich hätte einfach müssen sagen, Moment, schnell, es sind recht wenig Leute wirklich pädophil, und viele von denen, die wirklich pädophil sind, arbeiten psychotherapeutisch dagegen, nehmen zum Teil sogar Medikation für chemische Kastration. Die allermeisten Kindsmissbrauch, die stattfindet, findet nicht wegen Pädophilie statt, sondern wegen Macht. Dort geht es nicht darum, dass es ein Kind ist, wo man verliebt ist drin oder wo das Bedürfnis dann auch da ist, sondern dass es einfach nur sich selber mächtig fühlen, jemand anders können missbrauchen und unterdrücken, dass das Motiv ist dahinter. Und das ist auch ein Bewusstsein, das halt viele ja gar nicht unbedingt haben, dass es beim Kindesmissbrauch oft oder fast immer eigentlich um die Machtthematik Grund ist und nicht Pädophilie. Und dass das halt dann auch entsprechend anders Ursache und Therapie oder Auswirkung anders ist.
Ja.
Ja. Und ich wollte es einfach kurz besprochen haben, weil ich finde, die Frau hat einfach wirklich größten Respekt verdient. Und
mega.
Es ist so bezeichnend, dass so viele aufschreien, so quasi, oh nein, wieso zeigt man sie, die Arm? Dabei will sie ja gezeigt werden. Und einfach so, dass die, die sich über das Thema informieren, übrigens wieder fast nur Frauen sind. Weil Männer geht es ja nicht an. Keine Ahnung. Dabei geht es ja nur Männer oder fast nur Männer etwas an. Darum, ja. Ja. Redet darüber mit euren Partnern und Partnerinnen, weil ich finde das mega, mega wichtig, dass man dieser Frau den Respekt zollt, wo sie mehr als verdient hat und dass man cool. Das Bewusstsein hat dafür, dass eben auch die perfekten Beziehungen ganz viel schwarze Abgründe können haben dahinter.
Ja, könnte, aber wir müssen es ja nicht alles verteufeln, aber natürlich auch so, quasi, dass es so der, genau, das heile Welt nicht immer heile Welt muss bedeuten.
Ja, und das halt wirklich, also mein, das weiß man ja eigentlich auch, dass die meistens also ganz, ganz viele von den schlimmen Geschichten sind in den Bilderbuchfamilien passiert. Schon immer und ja. Wird so bleiben, weil ich traue darum, also nicht darum, wohl darum, wenn Leute mir erzählen, das ist immer alles ach so perfekt, ich traue dem nicht. Und wenn es noch was Kleines ist, aber wenn bei dir alles perfekt ist, glaube ich es dir nicht, sorry. Und ich erzähle darum auch halt lieber, was bei uns alles nicht so perfekt ist, weil ich einfach sage, hey, erstens können wir mal weiter, wenn wir darüber reden miteinander. Und zweitens, wenn da alles perfekt ist, dann ist vielleicht das Geheimnis dahinter grösser, als man es gerne wissen würde.
Ja, das ist es so.
Gut, kurzer, düsterer Ausschnitt. Hast du etwas, weil sonst habe ich nochmal etwas. Ich habe heute 3 Gs.
Ich habe nur eine kurze Frage.
Mhm.
Und vielleicht, so wie ich jetzt die Notiz kurz überflogen habe, passt ja das dann auch zu deiner, kannst du eine Überleitung machen. Und zwar habe ich... letztens ein Reel gesehen, wo zwei Leute darüber diskutiert haben. Welcher Sinn ist bei dir am stärksten ausgeprägt? So der klassische Sinn. Hören, sehen, fühlen, schmücken.
Oh, das ist bei jemandem, der sehr hochsensibel ist, eine schwierige Frage.
Ja, da habe ich gedacht, das ist vielleicht eine interessante Frage.
also, welcher das im ringsten würde abgeben, wäre das Hören. Auf den würde ich am freiwilligsten verzichten, weil ich finde, Geräusch, Lärmbelästigung, unnötige Geräusche waren etwas vom Schlimmsten. Darum ist
das aber schwierig mit dem Podcast, wenn du taub bist.
Ich bin voll bereit zum Gebärdenlernen und du so? Mach mal einen Videopodcast.
Ja, wie wenn wir dann einen Gebärdenpodcast machen?
Ein Videopodcast. Nein, Ich rede ja auch gerne, ich höre ja auch gerne, so bist du ja nicht, aber so Gesamtlärmsumme würde ich gerne reduzieren. Sehe ich nicht so gut, ich habe nächste Woche den ersten Termin zum Besprechen, ob ich etwas lesen kann oder nicht. Ich spüre recht gut, Geschmackssinn ist so ein bisschen, der ist eher so ein bisschen, der ist schnell beleidigt. Wenn etwas nicht passt, dann wird es halt einfach ignoriert. Also dann, von dem her, ich habe das Gefühl, es sind eigentlich alle sind relativ gut ausgeprägt, aber ich habe sie nicht alle gleich gern. Ich sehe gern etwas und ich würde gern etwas hören, aber bitte nicht alles. Und ich spüre gern etwas. Wie kommst du auf die Frage und bitte beantworte du sie mal selber?
Also irgendwo habe ich die Frage eben mitbekommen und ich denke, das ist noch eine spannende Frage. Ich weiß es nicht, ich glaube, bei mir wäre es wahrscheinlich schmücken oder... Also schmücken mit dem Geruch oder Geschmackssinn. Wahrscheinlich. Obwohl ich muss sagen, wenn ich eben... Das Gehör ist auch nicht so schlecht. Wenn ich jetzt mit dir am Reden bin und zweitens wieder hinten nochmal jemand am Reden ist und das interessiert mich, dann kann ich relativ gut dorthin zoomen mit meinen Ohren. Aber ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so durchschnittlich gut. Aber so Geschmacks- und Geruchssinn... Vor allem auch die Verbindung in mein Hirn, finde ich, ist relativ gut. Weil ich auch relativ oft, wenn ich Sachen schmecke, ich schmecke sowieso meistens Sachen, bevor es jemand anders schmeckt. Mhm. Oder die Leute schmecken das gar nicht daraus raus.
Mhm.
Plus, ich mag mich auch meistens erinnern, wo dass ich den Geruch oder Geschmack schon mal geschmeckt habe, wenn es etwas Spezielles ist. Das finde ich
cool. Ja sowieso, ja. Jetzt bist du eh tief im Gedächtnis. Ja, eigentlich Geruch sind, sagt man, Geruch und Musik sind so tief verknüpfte Sachen. Gell? Ja, ja, nein, ich habe das Gefühl, also ich finde fast jeder von meinen Sinn meistens eher belastend gut ausprägt. Ausser, nein, von dem her ist mein Lieblingssinn das Gespüren, ob jetzt auf emotioneller oder auf Tastebene. Den finde ich nämlich richtig nützlich. So Oberflächen oder auch verspannte Muskeln oder so, dass ich das spüre, finde ich geil.
Ja, ich finde aber auch, ich muss sagen, der Tastsinn ist bei mir auch nicht schlecht, weil ich mache das an dem aus, dass ich fähig bin, wo ganz viele Leute, und vor allem die Leute, die wahrscheinlich eher nicht mit einer Tasche mit all ihren Wertsachen dort laufen, ich schaffe es relativ gut, um in meiner Tasche das kleine Ding zu suchen, ohne reinzuschauen, nur mit meiner Hand, weil ich sehe ja, was ich fühle.
Mhm. Ja.
Weißt du, was ich meine? So,
ja,
aber
ja,
ganz
oder
viele
die Venen
finden das nicht.
Oder die Venen, die halt doch ein bisschen komischer Verlauf hat und so, die spüre ich ja auch immer. Und welche, wo ja. hat sie gerade den Narben und den Klappen und den Knick und wo gehe ich am besten drin pieksen? Also ich finde, da finde ich den nützlichst. Ich finde, meine sind alle eher anstrengend und würde sie gelegentlich gerne pausieren. Visuell macht es da. Ich merke, mein Hirn stellt das Gesehen relativ schnell ab.
Mhm.
Also wenn ich in Stress komme, komme ich ziemlich schnell einen Tunnelblick rüber. Was nicht nur gut ist. Was auch dazu führt, dass ich Sachen nicht mehr sehe, die ich direkt vor mir habe und am Suchen bin. Aber, ja. Aber das Tasten, also als Lieblingssinn würde ich von dem her das Tasten benennen, weil da ist eigentlich etwas, ich spüre sehr gerne meine Umgebung und ja, ich spüre dann halt auch Mikrofaser oder so. Aber dann kann ich dann wieder loslassen und dann ist ja wieder okay. Ja.
Ja, aber ich wüsste gar nicht, dass ich am freiwilligsten würde abgeben. Oh, und da kommen wir gerade zum nächsten Mindfuck. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, okay, vielleicht ja, das sehe eigentlich. Ah, nein, das sehe wäre scheiße.
Nein,
das
würde ich nicht geben. Ich
ja, wahrscheinlich wäre es psychisch am wenigsten belastend, das Hören.
Ja, oder das Riechen, nur mit der Nase. Nicht mit dem Geschmackssinn, aber nur die Nase.
Aber das hängt ja so fest zusammen, dass
ja,
der Geschmack auch nicht mehr der gleiche ist.
Das ist das Problem.
Aber.
Ja,
ich habe mir etwas überlegt, das finde ich verrückt. Und wenn da jemand mehr Informationen dazu hat, wie das funktioniert oder wie die Leute das handeln, dann würde ich das mega gerne wissen. Mir ist letztens irgend so ein random Gedanke gekommen, wo ich an blinde Menschen gedacht habe. Und ich meine, für mich sind... Also ich weiß, dass blinde Menschen relativ gut durch den Alltag kommen und ich kann mir das auch vorstellen, dass das gut zu lernen ist und dass das relativ gut handelbar ist. Aber hast du dir schon mal Gedanken gemacht, menstruierende blinde Personen? Wie wissen sie, dass es blutet? Wie wissen sie, dass irgendwo Blut verschmiert ist?
Es hat weniger. Also, gute Frage. Nein,
ja, aber das merkst du aber am Anfang. Aber du merkst das ja nicht immer. Manchmal ist ja auch einfach so, manchmal hast du ja auch das Gefühl, oh, wieso habe ich jetzt angefangen zu bluten? Und nachher merkst du, oh, es war noch ein bisschen mehr Ausfluss gewesen. So, wenn es umgekehrt ist und du siehst es nicht visuell. Also, weißt du, was ich meine? Das ist schwierig.
Ja, du
wie machen die das? Blinde menstruierende Personen?
Ja, wenn das jemand weiss, gerne Feedback, aber du leidest definitiv weniger unter der Mens als ich, weil ich weiss immer, wenn ich blüte.
Ja, aber eben, es gibt Ausprägtes und Unausprägtes, ja.
Aber gell, das kannst du ja bei fast jeder Behinderung jeglicher Art ist ja da. Also, wenn ich mich ganz fest frage, das habe ich mal auch eine online gefragt, Elternschaft mit einer Behinderung, ist ja grundsätzlich eigentlich praktisch alles möglich. Aber jetzt bei meinen Kindern zum Beispiel, wenn ich im Rollstuhl wäre und meine Kinder wären so, wie sie sind, wenn ich ja eines meiner Kinder muss nachsäckeln und sie irgendwo abpflücken, weil sie sich sonst umbringen oder umgebracht haben, gerade so am Kleinkindalter. Und ich meine, die meisten kleinen Kinder gehen ja mal irgendwo durch. Und, und ich meine, eben, ja klar, weißt du, ihre Antwort ist dann so gewesen, quasi, ja, meine Kinder wachsen damit auf, die wissen, dass das nicht geht. Und ich denke so, ja, aber meine Kinder wissen ja auch, dass es nicht okay ist. Und
so. Ich glaube, sie machen es also, trotzdem.
Ja, es sind wie Kleinkinder. Also du kannst ja einem Kind 100-mal erklären, dass etwas nicht okay ist. Es checkt es halt vielleicht gleich erst beim 120. Mal. Und die ersten 120 Mal musst du ja irgendwie das Kind retten, bevor es sich umbringt. Ich weiß jetzt auch nicht. Ja, keine Ahnung. Aber da kannst du ja bei praktisch jeder Behinderung jeglicher Art, auch bei Gehörlosigkeit, wie hörst du, dass dich das Kind brüllt oder so? Also weißt du, so, und es gibt heute Hilfsmittel, wo es dann übersetzt hat, eben so Geräusche in Licht
ja,
und so.
Ja, aber es gibt Hilfsmittel, aber das ist, nein, ich meine, klar kannst du überall immer alles fragen, aber das ist einfach so etwas gewesen, wo ich mir nie Gedanken gemacht habe, dann habe ich Gedanken darüber gemacht und dann so gedacht, okay, interessant.
Voll. Ja, oder ob du dann einfach immer direkt schnell gehst, gehst duschen, damit du sicher sauber bist. Aber das ist ja auch nicht praktikabel, je nach Setting. Ja, keine Ahnung. Aber das wäre spannend. Ja, man müsste vielleicht einfach mal einen Tag, zwei wirklich so ein Leben verbringen mit Leuten mit jeglicher Art von Besonderheit im Leben. Einfach zum so ein bisschen
ja, den Horizont erweitern.
Oder wieder mal ein Doku schauen.
Ja, zum Horizont erweitern, ja.
Wieder mal eine gescheite Doku schauen. Soll ich jetzt eine Schweineüberleitung machen, von wegen Doku?
Ja, mach eine Schweineüberleitung.
Nein, mir ist
das sind immer am besten, wenn man es ankündigt.
nein, mir ist nur so letzte Bass in Sinn gekommen. Als ich am Autofahren war, bin, ich habe irgendeinen Podcast gelassen. Ich weiß gar nicht mehr, es ist irgendwas um Aufklärung gegangen. Auf jeden Fall ist es um den G-Punkt gegangen. Und dann habe ich so überlegt und denkt so, in meiner Jugend, in meiner Aufklärungszeit und so, ist immer so das Ding so, ja, der G-Punkt, der gibt es, der ist 3, 4, 5 cm von der Innenseite, vorne oben, blablabla, ein Punkt, wo der Orgasmus wahnsinnig viel toller wird und so. Und ich also denke so, ohne zu viel zu sagen, aber ich habe schon ziemlich guten Sex in meinem Leben. Und ich bin ziemlich sicher, dass ich noch nie irgendetwas von einem G-Punkt gemerkt habe. Und dann habe ich mir so überlegt, bin jetzt das einfach ich? Oder, und das war eben der Gedanke, den ich mit dir besprechen wollte, ist es einfach vielleicht so, dass Frauen irgendwann so die Schnauze voll haben, dass Männer sich so keine Mühe geben, dass sie gesagt haben, schaut mal, es gibt im Fall einen G-Punkt, geht mal suchen. Gebt euch mal ein bisschen Mühe, schaut mal, ob ihr ihn findet. In der Hoffnung, dass es nachher vielleicht ein bisschen mehr Bemühungen stattfindet. Das war meine Autofahrüberlegung. Die wollte ich mit dir teilen und mit dem Internet. mit ein bisschen privaten Anekdoten geschmückt, aber ja. Erzähl mal. Kennst du den G-Punkt?
Ich glaube, also mal kurz zum Anfang. Ich glaube schon, dass das nichts ist, was man erfunden hat. Ich glaube schon, oder nicht? Also hast du das nachgegoogelt? Das ist ja schon etwas, was es gibt.
Also, da, wo ich mal gelernt habe, habe ich nicht nochmal nachgeschaut. Ich habe mal gelernt, dass es eben so ein Nervengeflecht ist, ein bisschen raue Fläche, ein bisschen eine Ansammlung von Nerven. Ich hätte das nie als solches für mich selber wahrgenommen. Man weiß ja mittlerweile, dass auch Klitoris definitiv mehr ist als nur die Erbsen oben dran und dass die Schenkel links und rechts und so. Und ich könnte mir halt einfach vorstellen, dass es wie einfach quasi die Innenwahrnehmung von dem ist, wenn überhaupt. Aber es gibt ja auch sehr, sehr viele Frauen, die nicht vaginal können zum Orgasmus kommen, weil ja dann doch auch ein bisschen gegen den wahnsinnig den tollen Orgasmusknopf in der Vagina spricht. Ich weiß ja nicht. Es ist nur so ein Gedanke gewesen von, vielleicht ist es auch einfach so ein kleiner verzweifelter, hey, gebt euch mal ein bisschen Mühe, Ruf gewesen. Ist nur so ein Gedanke
gewesen. Aber wenn ich mir, aber wenn du mir jetzt sagst, dass so irgendein Geflecht sein, das ein bisschen rauer ist, dann muss ich überlegen, dass wahrscheinlich die meisten Männer, die nicht mit einer Handtasche rumlaufen, die das nicht einmal anbringen, zum blind etwas in einer Handtasche finden, ertastend, wenn man jetzt gerade noch mal von der Sinn redet. Und darum bezweifle ich, dass jetzt da ein Mann würde irgendwie eine raue kleine Fläche irgendwo können ertasten. Und dann müsste ich vor allem auch sehr... Und da müsste auch der Kopf ein bisschen mehr eingeschaltet sein, wie er normalerweise ja wahrscheinlich in so einer... Ich glaube... Das ist eine Aufgabe für Männer, ja, das stimmt. Das hätte man denen können stellen, weil sie wäre eigentlich unmöglich. Weil ich glaube, das wäre schwierig.
Ich könnte mir einfach vorstellen, dass das ein bisschen die Intention war vom Umschreiben von dem. Nicht einmal unbedingt, dass die Anatomie das nicht ermöglicht, aber man weiß, es ist nicht in dem Sinne ein Punkt, sondern wenn dann eine Fläche, blablabla. Aber dass es halt wirklich eher so ein bisschen der feministische Gedankengang war, ist von, hey, Frauen fordern das mal ein und hey, Männer, suchen mal.
Ja. Das ist mir so. Ist er ja auch. Ja, aber ich weiß auch gar nicht, ob der, vielleicht wird er ja auch gar nicht triggert in einer Standardpenetration.
Ja, dann wäre ja sehr dumm physiologisch gewesen. Aber ja, nicht viel grösser als eine Münze.
Ja, vor allem,
wenn es
eine Wand sein.
1950 ist das erste Mal beschrieben worden von einem deutschen Gynäkologen Ernest Greffenberg. Ich weiß ja nicht, ob ich einem Mann traue in dieser Hinsicht.
Wie hat denn der den gefunden, bitte?
Ja, vor allem ist er ein Gynäkologe und beschreibt, die Stimulation des G-Punkts, schrieb er, sollte der Frau quasi auf Knopfdruck einen Orgasmus bescheren. Ja, dann traue ich als Frauenarzt jetzt einfach gerade wie per se
1950.
Hallo, Ga. Hat wirklich jede Frau einen G-Punkt? Nein, sagt Sexualmedizinerin und Gynäkologin Cornelia Friedrich. Der G-Punkt ist in der Sexualmedizin tatsächlich so etwas wie der Yeti der Naturwissenschaft. Hä? Yetis gibt es nicht, da wissen wir dann nicht. Boah, lohnt sich da live nachforschen. Viele Forscher behaupten, ihn gefunden zu haben, anatomisch und funktional nachweisen konnte ihn hingegen niemand.
Ha. Aha.
Lediglich auf Grundlage seiner eigenen ganz persönlichen Beobachtung. Es ist ein Maxi, der sich etwas ausgedacht hat. Aber vielleicht halt auch zugute von der Frau, dass er es eben soll mal suchen. Okay, nein, komm, wir nehmen alles zurück. Das Problem, seine Erkenntnis basierte auf der Obduktion einer 83-jährigen Frau. Ob die anatomische Besonderheit, die er fand, wirklich etwas mit dem Lustempfinden zu tun hatte, konnte der Arzt sein Forschungsobjekt nicht mehr fragen.
Hä? Hey, ja, wie, und das hat er... Hä? Hey, weißt du, aber das ist auch wieder Männer 1950, oder? Man findet etwas irgendwo in der Vagina und dann
sagt man... Bei einer toten 83-Jährigen. Oh, könnte auch ein Tumor gewesen sein, aber man sagt jetzt, es ist der G-Punkt. Boah. Gut, hat sich jetzt gelohnt, das live nachzuforschen. Ich würde empfehlen, in dem Fall allen, sich eher mit der Anatomie von der Klitoris und ihren Schenkel auseinanderzusetzen. Das ist nachweislich spannend für alle Beteiligten. Hi.
Ja. Wow. Wow, ehrlich. Also, sorry. Wirklich, also Medizin, wie, also Medizin, Frauenmedizin oder wie man dem sagt, ist die Kenntnis über den weiblichen Körper in der Medizin ist einfach nichts. Ich bin sprachlos.
Aber man hat auch sehr gerne jetzt ein bisschen Sexualaufklärung nachgeholt. Und das ja. Nur wegen... Aber gell, und dann denkst du, das ist 1950, das ist über 70 Jahre her.
Das ist gar noch nicht so lange her.
Es ist erstens noch nicht so lange her, aber zweitens auch, man nimmt das seither also einfach hin. Es ist in dem Fall aber jetzt auch, also so wie ich jetzt den ganz kurzen Artikel, den ich jetzt gelesen habe, mehrfach nicht bewiesen worden. Also es ist mehrfach geforscht worden und bewiesen hat es nie jemand können. Das ist ja wie das Loch Ness-Monster, da hat man auch nie beweisen können. Und es geht, trotzdem gibt es Millionen von Leuten, die daran glauben, dass es es gibt, einfach weil es einer gesagt hat, da gibt es. Also, what the?
Weißt du, was ich spannend fände? Es gibt ja eben mehrere so Sachen, so einer hat es gesagt und es glauben es alle.
Ja,
und
Impfen verursacht auch kein Autismus.
Das ist jetzt ja. Und ich würde jetzt da auch gar nichts in den Raum stellen, was nicht so ist. Das ist jetzt eine ernsthaft gemeinte Frage. Und ich fände es spannend, wenn es eine Studie darüber gibt. Gibt es auch Sachen, wo man einfach jemandem aufs Wort geglaubt hat und das ist bis jetzt immer so, wo Frauen gesagt haben, oder sind das ausschliesslich männliche Aussagen gewesen?
Ich würde jetzt nicht sagen ausschliesslich, aber prozentual habe ich da eine klare Neigung, in welche Richtung das, das geht.
Ich hätte auch eine Neigung, aber ich fände es spannend, wenn man das statistisch mal wie, wenn irgendjemand irgendwo Statistiken führt und mal eine neue Idee braucht für eine neue Statistik, würde mich interessieren.
Wie oft werden Männer kritisch hinterfragt und wie oft Frauen? Wer wird öfter kritisch hinterfragt?
Ja gut, wenn man die Frage so stellt, dann können wir sie ja schon beantworten, ohne eine Statistik.
Darum sage ich, ich habe eine klare Neigung, was der Prozent. Ich würde sagen, wir haben relativ hohe Zweistellige gegen wahrscheinlich nur eine einstellige Prozentzahl. Okay, ja. Tragisch. Es bessere. Komm, wir haben doch ein bisschen Vertrauen in unsere Generation und unsere Zukunft. Ja, der Feminismus gibt es erst seit 100
übrigens,
Jahren.
Oh.
Nein, ich will es gar nicht wissen.
Ja, US, 100, ja.
Ich will nicht wissen, wer die USA alle gewinnt. Ich habe Herzschmerz, wenn ich nur daran denke, dass wieder ein orangen Idiot könnte dort oben stehen.
Ja, aber das ist jetzt dann gleich so weit.
Ja, das ist heute. Wissen.
Ja, aber wann?
Ich glaube, heute Nacht halt für uns. Warte.
Dann ist für mich mal morgen.
Mag schnell. Ich habe Uhrzeit. Ja, das steht da sicher wieder nicht. Termine. Ja, ich höre doch auf 17.000 Sachen. Ich weiß, wer das antritt. Das muss ich nicht mehr wissen. Wahlen beginnen dort, wenn es bei uns Mittag ist. Die ersten Hochrechnungen am Abend des Wahltags. Ja, im Laufe des Vormittags des 6. November. Je nachdem, wie gut dass es... Ja, also wenn die Folge rauskommt, wissen wir es schon. Entweder bin ich dann am Brüllen und am Preppen, um irgendwie den Weltuntergang überleben oder nicht.
Ich will nicht. Wir wohnen ja zum Glück nicht in den USA.
Ja, aber die haben ja das Gefühl, wir können Globalkrieg machen und auf das habe ich sehr wenig Bock.
Ja, das sind leere Worte. Eben, wie gesagt, wer das mal mehr kritisch hinterfragen und wer meint es denn wirklich auch, haltet auch das, was er sagt.
Ja, aber wenn der sagt, er würde keinem Gegner von Russland mehr Waffen liefern, dann kann Russland nachher da hinten auch machen, was will. Und das finde ich halt auch schwierig. Abgesehen davon, dass ich Waffen liefern grundsätzlich nicht so cool finde. Und okay, wäre, wenn man gerne keine mehr liefern würde, aber dann bitte niemandem mehr, das wäre die Lösung. Aber ja.
Ja.
Ja, aber ja, jetzt kurz
abgeschweift. Ich finde es einfach lustig, ich habe letztens so ein Infoslide gesehen, wo es darum ging, nur bei dem Klimaschutz, wenn es nur um den Klimaschutz geht, wer wäre besser quasi für, dass man Klimaziele erreicht in den USA, wer wäre Präsident. Und sie ist jetzt auch nicht so die mega Klimaheldin, die sagt, sie würde es da alles auf den Kopf stellen, aber sie würde wenigstens Zeug beibehalten und probieren halt so, was man halt so macht, mitmachen. Mhm. Und das Geile ist, bei ihm steht, also ist dort irgendwie, glaube ich, vom ZDF oder so, vom Funk irgendein Slide gewesen. Ich denke, dass wir das schon im Wahlprogramm genommen haben. Vertraue jetzt der Quelle mal. Jetzt ist wirklich so, er wird aussteigen aus diesen Klimazielvereinbarungen. Er wird die Dings, die da der Biden vorher gemacht hat, da die Klimazielprojekte auch stoppen. Und dann wird er noch Ölbohrungen in Naturschutzgebiete machen. Und dann denke ich mir, du willst jetzt einfach ein destruktives Arschloch sein. Oder? Wenn du, von mir aus bist du nicht progressiv. Wenn du es nicht willst, dann bist du es nicht. Aber wieso musst du dann einfach destruktiv sein? Einfach, ja. Das, weil du es kannst.
Also, das ist nicht mal meine Hauptsache. Mein Hauptgedanke ist vor allem einfach so, hey, Menschenrecht. Recht von Frauen?
Ja, voll. Nein, klar, das ist natürlich der Hauptpunkt. Aber wenn es nur schon in so einem Punkt so ist, so quasi, ich will einfach das Arschloch sein, weil ich die Macht dazu habe, so, das ist einfach gefährlich, wenn so jemand halt, ja.
Es ist sehr gefährlich. In den Südstaaten gibt es im Moment regelmässig Tote, weil Frauenmedizin verweigert wird. Weil auch wenn der Fötus nicht lebensfähig ist und schon die ersten septischen Symptome auftreten, abtreiben können wir halt schon nicht, weil das ist natürlich also ja, absolut nicht okay. Ja, das finde ich schon wieder schlimm. What the fuck is
wrong with you? Einfach nicht durchdacht.
Null.
Das ist einfach nicht durchdacht.
Das Nein, es ist nicht durchdacht.
Thema und das kann man nicht durchdenken.
Es ist ein Machtthema. Das ist das Problem. Es ist wieder ein Machtthema. Ja. Es ist wieder nur da, wir wollen sagen, wie es zu laufen hat, egal wie es euch dabei geht. Punkt. Und da wollen sie und da
wollen wir. Ich verstehe zwar nicht, wieso, aber. Ja,
weil die einfach. Und da wären wir wieder. Ich würde einfach allen wahnsinnig gerne eine richtig gute Psychotherapie spenden und schauen, was passieren wird. genau. Aber, und jetzt mache ich nochmal eine kleine wundervolle Überleitung. Ich habe noch einen dritten G-Punkt aufgeschrieben. Von der Giselle Pellico zum G-Punkt zu Grey's Anatomy. Ich bin heute bei den Gs. Und zwar habe ich aus völliger, ich mag nichts mehr denken, Grey's Anatomy wieder angefangen zu schauen. Und zwar von vorne.
Krass.
Aha. Und ich finde, wenn man jetzt schon gerade, es ist fast thematisch, gerade so ein bisschen USA und Entwicklung und so. Ich finde es so, so krass, wie die Serie sich entwickelt hat über die 22 Jahre. Weil die ist die ersten paar Staffeln. Es sind so gruselige Geschlechterstereotypen. Es ist so gruselig, wie sie ein Pick-me-Girl, ich meine, also das Pick-me-Girl vom Herrn, sie steht vor ihm, bitte wähl mich.
Ich glaube, aber das ist ja irgendwie so der Ursprung von, sie hat ja das Pick-me-Girl eigentlich definiert, oder?
Man würde es hoffen, aber nein, aber ja, es ist sehr, es ist wirklich so ganz furchtbar, wie sie alles für ihn opfert und wie er alles über ihre drüber und so. Und da ist es ja, alle haben ja das, oh mein Gott, McDreamy, weil er ist der Trauma. Und auch sonst ganz, ganz viele furchtbare Männer- und Frauenbilder. Und für da, und da ist darum, habe ich es aufgeschrieben, dort mal ist es ja schon eine relativ feministische Serie gewesen, weil Frauen in der Hauptrolle, weil Frauen noch Karriere machen, weil auf Augenhöhe Diskussionen, es wird sogar mal Grenzen gesetzt, nicht so oft, wie es vielleicht gesungen wäre, aber sie findet statt. Und dann schaust du die Serie, wie sie sich in den letzten, sagen wir mal, 5 bis 8 Jahren entwickelt hat. Und ich liebe die neue Grey's Anatomy von der Philosophie her, von den Werten, die sie kommunizieren. Weil sie gehen ja eben auch ganz viele politische Themen an. Sie haben Black Lives Matter angeschaut, sie haben die ganze
Covid
ist, oh Gott, ist die Staffel streng gewesen. Völlig nachvollziehbar, aber sehr streng. Aber auch sonst ganz viel von eben auch das Abtreibungsverbot und so, das sind Themen, die sie immer wieder aufgreifen und eben auch Auswirkungen zeigen und halt in eine Serie verpackt, sodass es auch für Otto Normalsterblich einen Realitätsbezug bekommt. Und das finde ich halt eigentlich mega cool. Und eben auch die Rolle von der Meredith, die am Anfang so das Pick-me-Girl ist. Und in den letzten Staffeln nicht mehr ihre Wünsche und Bedürfnisse aufgrund eines Typs aufgeschoben hat, sondern gesagt hat, das ist meine Karriere, die ist mir wichtig, ich habe da ein Forschungsziel, das Relevanz hat für die Menschheit. Nein, ich gebe das nicht dir zu lieb auf. Es sind meine Kinder, die vor dir kommen. Es ist meine Karriere, die vor dir kommt. Es ist, weißt du, so. Und nicht in einem respektlosen Sinn von, du bist mir scheißegal, sondern einfach im Sinn von, ich schmeiß nicht alles her, nur weil du sagst, spring. Und das hat sie am Anfang noch gemacht. Und der Wandel von einer für dort mal schon relativ okayen feministischen Serie zu einer jetzt sehr klar positionierten Serie finde ich wirklich spannend zu sehen. Und habe ich darum gefunden, muss ich mal noch so ein bisschen. So, schaut mal ein bisschen alte Serie. Ich habe letzte Zeit etwa die ältere, eben so die 2000er-Serie, mit dem Blick vom Wissen von heute geschaut. Und ganz viel davon ist echt spannend, manchmal ein bisschen traurig und manchmal eben auch zum Wandel gesehen, recht cool. So, darum habe ich das jetzt auch noch in meine G-Punkt-Reihe bringen.
Ja, spannend, ich habe tatsächlich gar nicht mehr, ich weiß gar nicht, wenn ich vor 10 Jahren das letzte Mal die aktuellste Grey's Anatomy gesehen. Also ich bin wirklich, ja, ich habe nur die Hälfte gesehen, wo es jetzt gibt, so der Anfang. Ja, schon das spannend.
Ich finde die neue Serie nicht unbedingt vom Zwischenmenschlichen her, wenn das einfach jeder irgendwie mit jedem verheiratet, verschwägert, aus Versehen ein Kind zeugt, blablabla. Mm. Da finde ich eher so ein bisschen, muss nicht unbedingt, aber eben gerade so die Statement vom, eben, was hat politische Entscheidung für medizinische Auswirkung und für menschliche Auswirkung, dass sie sich dort so positionieren, finde ich einfach mega stark. Und sie positionieren sich nicht böse, weißt? Es ist nicht einfach ein Haten gegen andere, sondern es ist wirklich ein in die Serie integrieren, was hat es für Auswirkungen. Das finde ich halt sehr cool dran. Ja.
Mhm. Nein, das ist wirklich cool. Ja. Aber ich finde es ein krasses Commitment, dass du Grey's Anatomy nochmal von vorne angefangen hast. Das,
Ja, es sind jetzt, glaube ich, 20 Staffeln. Ich bin jetzt in der dritten. Aber, gell, was heisst für mich von vorne angefangen? Ich lasse es jetzt, ich habe im Moment keinen Podcast, den ich am Stück höre, weil ich bei allen, die mir gefallen, bin ich up to date und dann kommt eine Folge in der Woche maximal. Und ich bin ja auch traurig, weil dann habe ich so aktuell etwa 5-6 Podcasts in der Woche. Das sind 6-7 Stunden. Was mache ich denn mit den restlichen 40 Stunden, die ich in der Woche im Schnitt an mich höre? Ja, und jetzt läuft halt einfach jemand die. Also, weißt du, gell, dann habe ich im Ecke liegendes Handy, Grey's Anatomy am Laufen und mit den Kopfhörern bin ich am Putzen und Ausmisten und. So. Es läuft halt quasi wie ein Podcast nebenbei.
Relativ oft. Voll. Ja, eben, weißt du, was passiert, haben wir ja schon mal. Mache ich ab und zu auch. Ja. Ich habe gestern die erste Folge Hochzeit auf den ersten Blick von der neuen Staffel geschaut. Ich finde das einfach interessant.
Ich finde das so lustig, dass du auch mal so, ich sage jetzt Trash-TV-Sachen und Trash
ist. Ich liebe Trash-TV.
Ich weiß und ich hasse es. Und ich finde es aber mega. Also, weißt du, ich hasse es nicht, weil ich verurteile es nicht. Ich kann voll nachvollziehen, dass man es schaut. Aber ich reg mich so fest auf und du mich so oft fremdschäme, dass ich es nicht aushalte, körperlich nicht. Ich renne innerlich fort, wenn ich auch nur 2 Sekunden so etwas schaue. Einfach weil es mich so fest...
Ja, gell, aber...
Es nimmt mir fast Luft.
Ja, aber ich muss sagen, so Hardcore-Trash-TV, so das, was auf RTL und RTL Plus und wo auch immer nicht läuft, oder so Bachelor, Bachelorette, habe ich früher auch mal geschaut, also so aktiv geschaut. Und jetzt mittlerweile... schaue ich eigentlich nur noch das, wo
ich so ein Happy
habe, so eine YouTuberin, die ich schon seit immer schaue und die macht dann so 45-minütige Zusammenfassungen von den Folgen. So. Mhm. Und dann bin ich halt quasi mit jemandem dort, der es kommentiert, so mit diesen Werten und mit diesen Gedanken, die ich auch vertrete, dann kann ich es schauen. Allein könnte ich das Hardcore-Trash nicht mehr schauen, darum, ich schaue das eigentlich wirklich nur noch so kommentiert in dieser, mit dieser Komik, wo ich es auch ich auch so gesehen. Und, aber ich finde, Hochzeit auf den ersten Blick ist...
Das habe ich auch schon geschaut.
Nicht so mega trashig.
Ja, nein, das habe ich auch schon geschaut.
Ich meine, klar, es ist etwas, wo und für Unterhaltung muss sorgen. Es gibt Spannungsbögen und es gibt sicher auch irgendwie von der Redaktion gewisse Elemente, die gestreut werden, dass da irgendwo mal ein bisschen mehr passiert. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass... Eben, es findet im Fernsehen statt, das heisst, es muss auch einen Unterhaltungswert haben, das ist mir bewusst. Aber von ganz Trash-TV, wenn man das in Trash-TV reinfüllt, dann muss ich sagen, ist das eigentlich nur am untrashigsten.
So das harmloseste von dem, was geht.
Ich bin noch schnell am Strom
einstecken, sorry. Kommen wir wieder.
Alles gut.
So. Ja, Hochzeit auf den ersten Blick, und so habe ich auch schon geschaut und finde halt, gell, da ist wieder so etwas... Ich finde Mechen halt einfach anstrengend, von diesen 17'000 Rückblick und nochmal über das Gleiche zu reden. Und darum kann ich das
ich sehr... Ich auch. Ich habe jetzt eigentlich wahrscheinlich ein Viertel von der Folge vorgespult.
Mhm. Also darum habe ich es auch nicht gerne also im Fernsehen schauen, wenn dann höchstens mit Replay, dass du mich wieder so 4 Minuten führen kannst, weil sie erzählt den gleichen Schmarrn nochmal. Dort finde ich aber auch, es hat einen gewissen psychologischen Aspekt, so quasi, hey, wir analysieren da und da, finden wir gut. Das habe ich mal können schauen, also beziehungsweise das habe ich geschaut, als ich Krankschreibung hatte in der Schwangerschaft und einfach wirklich den Nachmittag vor dem Fernsehen gehängt bin und einfach so gefunden habe, ja, irgendetwas, wo ich immer mal wieder wegpennen kann und damit aufwachen dazu, dann ist sowas gelaufen.
Ja, voll.
Da ist auch noch sogar so der Rahmen, den ich auch noch aushalte, definitiv. Aber eben, wenn man dann anfängst mit Bachelor oder wie heissen die, wo für eine Insel nackt oder nicht nackt oder was auch immer, da gibt es ja 50 Varianten davon.
Ja, es gibt alle Islands, ja.
Ja, und da ist einfach, da ist so etwas, wo ich denke, boah, ehrlich, da ist mir meine Lebenszeit wirklich zu schade für, weil einfach nur, damit ich ein bisschen cringe für andere, muss nicht sein.
Aber hast du das mitbekommen bei der deutschen Bachelorette? Sie ist bi und sie haben auch, also sie sind ein bisschen darauf eingegangen, sie haben, eigentlich sind sie normalerweise 20 Männer, das mal haben sie, weil sie bi ist, 15 Männer und ganze 5 Frauen.
Fast 50-50.
Aber auf jeden Fall.
Hey, das ist eine klassische Frauenquote, komm. Eigentlich trifft es die Realität. Hey, da ist jemand gleich an Männer und an Frauen interessiert. Komm, dann 3/4 Männer und 1/4 Frauen. Das passt eigentlich auch gut, nicht?
Ja, aber ich finde es cool, sie hat relativ lang alle Frauen drin gehalten, auch wenn schon relativ früh für sie eigentlich klar war, dass es mehr freundschaftlich ist. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen aus Prinzip gewesen, dass sie eigentlich dann wirklich bis 50-50 war. Ja. Jetzt ist sie im Finale auch mit 2 Männern, aber...
Ja, aber dann bin ich sehr stolz auf sie. Unbekannterweise, ja. Aber da finde ich einen sehr klaren, dezent protestiven Akt. Finde ich gut.
Ja. Ja, nein, ich finde es eigentlich schon spannend.
Ja, nein, so, eben, so in der Form, wenn du sagst, hey, die kommentiert oder die Analyse davon, da kann ich noch eher nachvollziehen, aber sonst ist es halt wirklich so. Wenn ich denke, es gibt Leute und ich habe auch Arbeitskolleginnen und ich will es wirklich nicht verurteilen, wenn es euch Erholung und Unterhaltung bietet, finde ich es mega, mega cool. Ich kann es wirklich, mir würde es mehr Energie kosten als gehen. Es ist halt so da, wenn ich kann mir nicht vorstellen, am Montagabend vor dem Fernseher zu hocken und dann 2,5 Stunden fremdschämen, weil das würde es bei mir auslösen, nichts anderes.
Ich habe das Fremdschämen gar nicht so fest bei Leuten, die ich nicht kenne. Ich finde, es geht eher so ein bisschen in die Richtung von die gleiche Faszination wie für True Crime. So einfach so, die Leute machen etwas, was mir komplett fremd ist und verhalten sich manchmal wirklich ganz speziell, wo ich muss sagen, verstehe ich 0%. Und einfach so, dass eigentlich wie ein Tier im Zoo, einfach beobachten, wieso machst du das, was du machst.
Ja, wie auch, Ich bin da wirklich anders.
Was sind deine Beweggründe?
Ja, da hätte ich aber gerne eine Fachanalyse. Dann hätte ich wirklich gerne eine psychologische Diskussion darüber, mit «Gang mal deine Kindheitstraumata aufräumen» oder so. das Zoo, dir im Zoo Beobachtungsgefühl, das haben ja so viele Menschen. Also es ist anscheinend relativ etwas verbreitet und normales. Ich habe es wirklich, meine Mama und ich beide. Wir sind so fest schnell am Fremdschämen, dass man, wenn wir etwas im Fernsehen sehen, das zieht uns die Nägel hindern. Und da haben wir beide mega fest. Darum haben wir da auch sehr, sehr wenig Interesse dran. Das ist, und bin ich froh darum, weil also, ja, das wäre anstrengend. Und eben soll jeder schauen, wer dem entspannt. Und es gibt sicher auch Leute, die denken, oh mein Gott, Grey's Anatomy. Oder, ja. Aber es ist halt für mich, ja. Wenn ich weiss, die spielen eine Rolle, finde ich es immer noch sehr viel einfacher als, hey, die tun gerade relativ fest sich selber sein. Und das finde ich manchmal ein bisschen bedenklich. Aber ja,
ja,
jetzt sind weiss, wir, ja, jetzt sind wir serientechnisch noch mal ein bisschen abgeschweift. Ich habe nur noch ganz ein kurzes Update wollen geben, einfach so für die, die es vielleicht interessiert, wegen unserer Familiensituation. Wir haben einiges entspannter. Darum ist meine Laune auch einiges
das
besser.
Ist doch schön.
Und ich habe einfach schnell wollen, weil ich sehr stolz bin auf mein Bauchgefühl und mir wieder fest vorgenommen habe, mehr aus meinem Bauchgefühl zu hören. Wir haben in dem ganzen Schulstress-Setting vor allem eine Person gehabt, die mir extrem ein schlechtes Bauchgefühl gemacht hat. Weil ich einfach bei jedem Gespräch den Eindruck hatte, die Person will mir nichts Gutes. Die ist nicht unterstützend oder lösungsorientiert, sondern eher so ja. Und die Person ist relativ fristlos verschwunden aus dem ganzen Setting. Und es sind relativ viele eher erleichterte Reaktionen aus dem Restumfeld auch. Und für mich ist so der Punkt, seither bin ich fast stressfrei. Weil nicht, dass die Person nicht auch ihre Fachkompetenz hat oder so, aber in dem Setting hat sie in dem Fall wirklich nicht eingepasst. Und mein Bauchgefühl hat das so fest gemerkt. Und es hat ja in dem Fall auch gestimmt, weil sonst hätte sie ja das Setting nicht verloren, die Person. Und sonst wäre die Reaktion rundum auch nicht die gewesen, wie sie ist. Darum bin ich so ein bisschen bestärkt worden, dass das Bauchgefühl doch ein guter Indikator sein kann, dass ich mir ja doch ein bisschen mehr wieder mal drauf lasse. Und wir haben jetzt ein Setting, wo ich das Gefühl habe, sehr viel lösungsorientierter ist, sehr viel konstruktiver und offener, auch kommunikativer, ehrlicher, direkter, wenn ich sowieso brauche. Und darum ist bei mir viel Druck draussen. Und wir haben ein, zwei Unterstützungsmittel und Hilfsmittel und Strukturen, wo man jetzt reingehen können. Und darum ist unsere ganze Familie einfach wieder ein bisschen luftiger. Und das habe ich jetzt einfach schnell, weil es mir wichtig ist, weil ich habe euch jetzt die letzten zwei Monate mitgenommen auf die Abwärtsspirale. Ich will euch ein bisschen mitnehmen auf die Aufwärtsspirale. Es geht
das auch, ist schön.
Gell? Es geht auch wieder aufwärts. Es ist entlasteter. Wir haben als Familie wieder so ein bisschen. Wir sind nicht mehr bis zur Nase unter Wasser, sondern nur noch bis zum Brustkorb. Und da langt ja schon. Man kann ja schon fast schwimmen. Man könnte schon bald wieder stehen. Ja, es geht für sie. Es ist fucking streng weiterhin. Und wir müssen sehr viel entscheiden, organisieren und schauen. Aber es ist wieder so, der Tunnel ist nicht nur schwarz, es gibt wieder ein Licht. Ja. Hey, und das lange zum Happy sein Fall. Das lange zum sich schon sehr fest freuen. Ihr gehört es mir
auch. Sehr schön. Dann hoffen wir, dass... Dann hoffen wir, dass das Licht immer ein bisschen grösser wird.
Yay! Und dass nicht wieder irgendjemand einfach so mit drin steht und so findet, nope! Weil ich muss dann fest üben, mich wehren gegen das. Aber das ist halt etwas, was mir nicht so einfach fällt.
Ja.
Tja. Genau. Also das ist so als kleines Update von Schule und so. Ich finde übrigens immer noch, so wie Inklusion aktuell gelebt wird, ist eher schwierig, aber da... Können wir dann in zwei Jahren vielleicht nochmal abschliessen oder so, wenn man sieht, wie das jetzt gelaufen ist. Oder in 12 Jahren, weil dann sind sie wirklich aus der Schule los.
Sie ja, das will, geht noch ein gutes Moment her.
Oh, sie will nicht ausziehen. Meine Tochter will nicht ausziehen. Sie sagt jetzt schon, also mal, sie will zweimal in der Woche, sagt sie, ich will weg von der Familie, ich will einfach alleine wohnen, lasst mich doch einfach alle in Ruhe und ich gehe jetzt mir eine Wohnung suchen.
Kannst du bitte schnell nochmal sagen, wie alt deine Tochter ist?
6,5. Genau. Okay. Also,
ja, darfst du weiter
reden. Etwa zweimal in der Woche will sie sofort ausziehen und hasst die ganze Familie und will einfach nur ihre Ruhe vor uns, weil wir sind alle doof. Und gleichzeitig jedes Mal, wenn wir dann im Bett liegen am Abend, kommt so, hey Mami, ich will für immer bei dir sein. Und ich denke so, ja, also, ja, ist okay, ich bin so lange da für dich, wie du mich brauchst. Und dann ist so, ja, weißt du, und dann wohne ich bei dir. So, ja, ja, also bis 20 oder so, von mir aus auch ein bisschen drüber. Und sie so, nein, bis 30 oder 40. Und dann ist so, ach, weißt du, Schatz, wir können ja dann, wenn du 20 warst, schauen, dass du eine Wohnung hast in der Nähe. Und dann kommst du ein, zwei Mal in der Woche zu Nacht essen. Und wenn du dann irgendwann ein Kind hast, weil sie redet immer davon, was sie halt Kind will. Und sie will aber auch 3 Tage arbeiten. Sie hat da Vorbild.
Sie hat das schon.
Aber
ihre Vorstellungen.
Ja, aber sie kommt dann schon auch mit, quasi, ich werde sicher ein gutes Omi, also Grossi und so, ich merke das dann sicher gut. Ich habe dann wahrscheinlich mehr Geduld, dass ich sie mit ihr habe, weil ich habe ja dann wenigstens mehr Pause.
Fair.
Voll, und das ist ja auch da, wo er sagt, so, hey, ich freue mich richtig fest zum Omi sein, weil ich glaube, das kann ich richtig gut. Omi sein, Tante sein, da ist mein Job. Da bin ich, also auch Mami sein ist mein Job und ich kann ihn gut, aber ich habe halt zu wenig Pause. Und Omi sein, hey, 2-3 Mal in der Woche bringen wir dich hin. Auf das freue ich mich, aber halt nicht 7 Mal.
Ja, also ich finde es schon mal schön, dass deine Tochter jetzt eigentlich anfängt, zum irgendwie sich einreden, dass sie Kind wird und dass dann mit Anfang 20 sich nochmal kann schauen kann, ob sie sich das wirklich nur eingeredet hat oder ob das wirklich ein Wunsch ist. Schön, dass man das schon mit 7 anfängt. Das haben wir, glaube ich, alle so gemacht.
Ja, und gell, was sie ja letztes Mal massiv zur Verzweiflung gebracht hat, ist, dass sie ihre beste Freundin verliebt ist und dass es ihr dann mega schwierig wird, zum Kind bekommen. Wenn sie 2 Frauen sind, ist ja das mega umständlich. Und ja, der Doktor kann ja schon helfen, aber das ist halt mühsam. Ich will eigentlich nicht, dass mir ein Doktor hilft, beim Kind bekommen. Cool, oder?
Wow. Ja, du, also es nimmt mich Wunder. Es nimmt mich Wunder, wie sie so in 12 Jahren... über das Ganze redet.
Aber hey, Aufklärung läuft.
Sie heimkommt.
Ja. Ja. Aufklärung läuft. Künstliche Befruchtung hat sie schon verstanden.
Sie hat schon natürliche Befruchtung verstanden. Das ist mit 6 eigentlich auch nicht so etwas, was man von sich behaupten könnte.
ja, wenn man halt entspannt darüber redet von Anfang an und jedes Mal, wenn eine Frau kommt, sie altersgerecht entspannt beantwortet, glaube ich, könnte das jedes Kind, aber das ist Philosophiefrage, ja, ja. Aber ja. Aber ja.
Voll.
Voll. Es bleibt spannend. Ich halte euch so weit möglich auf dem Laufenden. Hey. Und Sarah hat jetzt Ferien und hat jetzt Kollegenbesuch in der Ferien und genießt jetzt mit diversen Kommunikationen und Organisationen, weil wenn man eine Gruppe ist, muss man es mal wieder kommunizieren und organisieren.
Ja. Ganz verrückt, aber ich bin ja da eigentlich entspannt, weil ja, ah, ich ja. habe nicht so viele Ansprüche. Ich bin schon mal da gewesen und ich chill und passe mich an. Das ist für mich eigentlich alles ganz gemütlich.
Ja, voll. Es ist halt einfach, also das, was du vorhin gesagt hast, eben mal allein sein. Ich finde es so einen Unterschied, wenn du allein bist für dich oder allein mit deinem Partner und mal wird die Gruppe grösser. Es ist einfach, auch wenn es gut läuft, es ist einfach wieder ein Aufwand, um sich zu organisieren.
Ja, voll. Gezwungenermaßen.
Ja.
Einfach, ist bis nicht jeder schlimm? Mal irgendwie gesagt hat, was er will und bis man dann herausgefunden hat, was man wie kann. Das ja, ist gezwungenermaßen so. Ja.
Ist nicht schlimm, aber ist halt nötig. Jo.
Ja.
Also, dann wünsche ich euch ganz eine schöne Aufenthaltszeit in der Gruppe und in der Ferien und wir hören uns.
Danke, danke. Ja, wir hören uns und ihr hört uns auch jeden zweiten ja. Sonntag.
Ja, wir hören uns ein bisschen öfter, als ihr uns hört. Zu.
Genau. Und auf Instagram könnt ihr sonst auch mal vorbeischauen. Dort ist im Moment nicht so viel los, aber lasst doch mal folgt uns doch mal, dann seht ihr, wenn wieder ein bisschen mehr los ist. Und genau, alle Links wären in der Info und
ja.
Ja, folgt uns, bewertet uns, danke vielmals und tschüss.
Tschüss miteinander.